Herzlich willkommen beim Long Game Podcast. Wir bei Long Game wollen, dass möglichst viele Menschen lange und vor allem gesund leben und du im Hier und Jetzt deine maximale Performance abrufst. Wir sind hier in der Serie Getting Started, in der wir einmal unser Longevity-Basiswissen weitergeben. Und heute geht es um das Thema Krebs. Das große Thema Krebs, das sehr viele von euch betrifft. Sowohl, glaube ich, bei jeder von uns kennt irgendjemanden, der irgendwie was in der Familie da hat. Und heute sprechen wir mit Markus, wie man eben daran geht, diese große Bestie zu zähmen. Das heißt, wie man bestmöglich hier in die Prävention geht. Vorab ist es leider nicht so einfach, wie es zum Beispiel bei Herzinfarkt oder Schlaganfall ist. Aber auch hier gibt es ganz konkrete Hebel, die du machen kannst. Und zwar insbesondere über deine persönlichen Risikofaktoren, deine Familienhistorie und Vorsorge-Checkups. Und wir gehen eben genau durch. Wir machen einen ganz konkreten Fahrplan, was du eben ab jetzt wissen solltest, um eben dein Krebsrisiko ganz aktiv zu managen. Viel Spaß und gute Insights mit der Folge und let's go. Genau, jetzt nochmal um mal über ein super wichtiges Thema zu sprechen, das Thema Krebs und vor allem die Prävention davon. Wir haben jetzt schon besprochen, was ist sozusagen die Kaskade, also Nummer eins, quasi Krebs nicht bekommen, das heißt vorsorgen, dass man ein möglichst wenig entzündliches Milieu hat bei sich im Körper, auf einen gesunden Lebensstil achten. Dann Schritt zwei ist quasi Krebs frühzeitig erkennen. Mhm. Da gehen wir jetzt einmal gleich drauf ein. Und dann am Ende würde es kommen, Krebs behandeln. Wir gehen jetzt einmal gerade durch, was ihr jetzt eben zu wissen habt, wenn es darum geht, wie man eigentlich Krebs, diese tückische Bestie quasi gut behandelt und in den Griff bekommt. Mhm. Markus, was würdest du jemand, der jetzt gerade zuhört, empfehlen, was das Thema Prävention von Krebs angeht? Welches System würdest du empfehlen?
Also das Schöne ist, dass wir an sich die Möglichkeit haben, circa 40% potenziell entstehender Erkrankungen, also Krebserkrankungen zu reduzieren. Das hat man vorhin schon gesagt. Und da eben vor allem ja mit den Präventivmaßnahmen, sprich wenig Alkohol oder eigentlich gar kein Alkohol, nicht rauchen, genügend Bewegung, dann bin ich schon mal sehr, sehr gut aufgestellt. Wenn ich aber alles dahingehend perfekt mache, habe ich ja trotzdem noch ein mehr oder weniger 60%iges Risiko, Krebs entwickeln oder bekommen zu können. Diese 60% muss ich abfangen, indem ich einfach, wenn es entsteht, die Krebsentstehung frühzeitig zu erkennen, um sie eben behandeln zu können. Und die Vorsorgeuntersuchung, die ich machen kann, oder andersrum, wie kann ich es erkennen? Durch Vorsorgeuntersuchung. Und die muss ich durchführen.
Darf ich ganz kurz mit Zahlen nochmal kurz? Also es ist total, total hart, das so zu fragen, aber ist, glaube ich, das, was am Ende interessiert. Wie viele Leute kriegen Krebs? Das hatten wir ganz vor. Also von den Big Four macht das wie viel aus ungefähr?
Das macht knapp 20%. 20 zu 30.
Also 20% der Leute, wenn man jetzt nichts verändert, die jetzt hier zuhören oder die in Deutschland leben, 20% der Leute bekommen Krebs. 80% bekommen es nicht. Nein,
versterben an einer Krebserkrankung.
Aha.
Genau, okay. Das heißt, die Zahl, die ja. Krebs bekommen, ist deutlich höher.
Deutlich höher.
Aber 20% der Bevölkerung verstirbt an einer Krebserkrankung.
Okay. Das ist echt hart. Und von diesen 20% sagen wir, können wir 40% verhindern?
Eigentlich von denen, die überhaupt Krebs bekommen an sich.
Okay.
Von potenziell entstehenden Krebserkrankungen, ob sie dann tödlich ausgehen oder nicht, sei dahingestellt. Aber das heißt, ich habe eigentlich ja noch einen viel höheren Hebel. Weil mir geht es ja nicht darum, nur nicht am Krebs zu versterben, sondern mir geht es ja darum, überhaupt gar keinen Krebs zu bekommen.
Okay, genau. Das heißt aber, ich kann dann überhaupt keinen Krebs bekommen. Ich versuche gerade eine Zahl herzuleiten, dass, also man kann ja jetzt nicht sagen, 20% bekommen Krebs, sondern wir hoffentlich tun ja viele Leute, die das hören und so, tun was dafür und bekommen dann gar nicht erst den Krebs. Mhm. Aber wie viele Leute werden wahrscheinlich, auch wenn sie sich ziemlich gut verhalten, sind extrem auf dieses Thema Screening angewiesen, weil sie es halt trotzdem bekommen. Man weiß es ja vorher nicht, deswegen müssen es alle machen, ist klar. Ja, ja. Aber das betrifft dann schon, weiß ich nicht, 10-20%?
Ja, das auf jeden Fall.
Der Leute wird das betreffen.
Ja.
Die werden altern und irgendwann wird bei so einem Screening rauskommen, da ist was.
Ja, zumindest schon Vorstufen und dann muss sowieso jede Alarmglocke angehen.
Und wenn genau, und das ist extrem entscheidend, ne? Je früher ich erkenne,
desto besser kann ich was machen. Oder teilweise eben, oder nicht nur teilweise, sondern häufig mittlerweile, Gott sei Dank, ja wirklich auch heilend etwas machen. Ne? Und also wenn ich mal den Moment verpasse, um frühzeitig etwas zu machen, dann habe ich ein Problem. Aber selbst wenn ich Vorstufen entdecke, kann ich Maßnahmen ergreifen, oftmals, die dazu führen, dass ich dann kein Thema Krebs mehr habe.
Okay, also es gibt Vorstufen im Screening, die man sehen kann, auf die ich reagieren kann, und dann habe ich das Thema Krebs vom Tisch. Was wäre das für eine Vorstufe?
Zum Beispiel Darmspiegelung, Polypen. Da gibt es so, was ist ein Polyp? Das ist so eine Schleimhautaussackung, die einfach an der Darmwand innen drin anheftet und sich bildet. Das heißt, da habe ich bereits einen Prozess an Zellen, die sich vermehren, die sich bilden, die vielleicht noch in einem Stadium sind, nicht irgendwie andere Gewebsschichten zu durchdringen, also sich auszubreiten.
Also es sind schon Mutationen.
Aber es sind schon Mutationen, und da geht es darum, was kann diese Mutation und was nicht. Und jede Mutation kann irgendwann weitere oder unter Umständen weitere Fähigkeiten erlangen. Und da teilt man eben ein, in welcher Stufe sich dieser Polyp befindet. Und wenn es eine Anfangsstufe ist, wo er einfach in Anführungszeichen sich nur die Zellen teilen und einfach nur da ist, und ich den komplett im gesunden Gewebe drumherum wegnehme, dann ist dieses Risiko, dass da ein Krebs entstehen kann, ist vom Tisch.
An der Stelle?
An der Stelle.
Würdest du dann sagen, dieser Patient hat dann aber ein höheres Risiko, dass wieder ein Polyp entsteht, wo das weitergeht?
Das ist dann schon der Fall, ja.
Also das muss dann engmaschiger, würdest du danach anfangen.
Man setzt dann auch die Phasen oder die Abstände, wann man wieder die nächste Darmspiegelung macht, deutlich kürzer, einfach um eben potenziell neue Zellvermehrung wieder zu sehen, also wieder neue Polypen, die man dann...
Aber das ist ja krass. Also kann sein, ich fange 5 Jahre zu spät damit an oder lasse das Thema Screening schleifen. Dann ist das kein Polyp, sondern schon ein bösartiger Tumor, würde ich jetzt quasi landläufig sagen. Ne? Und dann lande ich in der Chemo und habe eine deutlich schlechtere Heilungschance und habe Chemotherapie. Da bin ich definitiv nicht mehr im Bereich der glücklichen Lebensjahre. Ja. Da bin ich in sehr unglücklichen Lebensjahren mit sehr viel Ängsten und massiven körperlichen Beeinträchtigungen. Ne? Wäre ich 5 Jahre früher zum Screening gegangen, hätte man diesen Teil rausgeschabt, der wäre garantiert nicht eskaliert und man hätte mich danach auf, keine Ahnung, jährlich gestellt oder wie oft auch immer und würde verhindern, dass auch weitere kommen. Das ist schon unfassbar wichtig, das zu machen.
Ja.
Weiß noch, wo mein früherer Chef gesagt hat, oh Mann, ich muss zur großen Hafenrundfahrt. da war der 50 oder so, dann dachte ich so, oh, ja, habe ich auch keinen Bock drauf, aber...
Ja, aber...
bin ich schon zu spät? Ich war noch nicht bei einer großen Hafenrundfahrt. Ich guck mal hier, wir haben hier so eine Folie, die wir auch im Webinar zeigen, was wir ab und an machen. Darm ab 50.
Genau, per Leitlinie ab 50 fängt man an, das Screening zu machen. Man macht dann quasi einmal eine Darmspiegelung. Ab dann kann man alle 2 Jahre einen Stuhltest machen, also den Stuhl auf Blut untersuchen, weil wir wissen mittlerweile, dass wenn da irgendwelche Zellen entstehen, die ihr Eigenleben machen und die stärker durchblutet sind, dann kann man manchmal feine Blutungen im Darm entwickeln quasi. Also da wird Blut mit abgegeben und das kann ich im Stuhlgang messen, ob da eben was da ist. Und wenn ich Blut nachweisen kann, dann ist auf jeden Fall, dass ich eine Darmspiegelung machen muss. Wenn kein Blut nachweislich ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass gerade kein Prozess entsteht oder vorliegt, dann muss ich nicht zwingend eine Darmspiegelung machen. Aber ich habe natürlich auch hier eine gewisse Fehleranfälligkeit, weil es kann natürlich gerade ein Teil Stuhluntersuchung sein, das jetzt nicht mit Blut vermengt ist, wo der Test nicht darauf anschlägt. Das muss ich schon wissen.
Okay, also jetzt sind wir schon mal abgebogen quasi ins Thema Darmkrebs. Vielleicht noch einmal, dass wir jetzt hier auch vielleicht ein generelles System schaffen für das Thema Krebs. Lass uns einmal versuchen, das gemeinsam irgendwie in ein Paket zu packen, das jetzt auch executable ist für die Leute, die hier zuhören. Zuerst einmal, was ist Schritt 1? Aber vor der Vorsorge, inwieweit ist zum Beispiel meine Familienhistorie hier relevant?
Also absolut.
Also lass uns einmal gerne durchgehen, Schritt für Schritt. Wenn wir jetzt ich möchte jetzt starten, dass Krebs für mich so niedrig wie möglich das Risiko ist in meinem Leben. Wie gehe ich jetzt vor?
Also das eine, wie wir vorhin schon gesagt haben, ich muss einfach meine Lebensumstände entsprechend anpassen. Ja? Hat man. dann muss ich mir Gedanken drüber machen, was ist mein Risikoprofil, also wo komme ich her? Das ist das, was du gesagt hast. Ich muss meine Familienhistorie kennen.
Bis zu welchen Generationen, also welche Generationen sind da relevant?
Man sagt an sich eigentlich immer Verwandte ersten Grades, also sprich Geschwister, Eltern. Großeltern sind dann eigentlich schon zweiten Grades. Aber ich gehe eigentlich schon mindestens bis zu Verwandten zweiten Grades zurück, weil von denen kann natürlich potenziell ja auf die Eltern auch was übergegangen sein. Das muss sich ja nicht nur bei mir schon manifestiert haben. Also ich würde mir auf jeden Fall anschauen, Großeltern, Eltern, Geschwister, Onkel, Tanten, eventuell noch Cousin, Cousine. Aber das ist schon ziemlich weit weg.
Okay, und jetzt finde ich daraus, meinetwegen ist es Darmkrebs, ist einmal aufgetaucht, Prostatakrebs auch einmal. Ist das dann ein Indiz dafür, dass die beiden Themen für mich relevanter sind oder braucht es noch eine höhere Beweiswirkung, dass ich meinetwegen zwei oder dreimal eine Krebsanwendung?
Wenn vorgekommen in der Familie einmalig, habe ich ein erhöhtes Risiko.
Okay.
Genau. Und wenn ich jetzt mehrere Krebserkrankungen habe, muss ich eben schauen, bleibt das alles kommt das alles aus derselben Linie, dann habe ich nochmal eine stärkere Beeinträchtigung oder ist es bunt zusammengemischt. Aber an sich, wenn Krebs in dem nahen Umfeld einmal vorgekommen ist, habe ich ein höheres Risiko.
Warum ist das so? Bunt zusammengemischt ist nicht so schlimm wie aus einer Linie?
Also man muss ein bisschen anders aufpassen. Wenn ich es jetzt bei den Großeltern und Eltern nachweist, dann bleibt es in meiner Linie. Also das ist eins, wenn ich jetzt zum Beispiel, und das wäre jetzt, wenn ich so Richtung Cousin, Cousine gucke, da muss man halt gucken, was zum Beispiel mein Onkel hat noch einen Bruder und wenn da die Frau das von extern mit reingebracht hat, dann könnte es ja mein Cousin, Cousine haben, aber dann hat es nichts mit meiner Blutlinie zu tun. Ja? Also nur weil jetzt dann eben einmal da ein Krebs ist, ich muss schauen, dass es wirklich in der Blutlinie
bleibt. Ja.
Aber da ist es so, wenn es da vorkommt.
Du hast dir das ja öfter jetzt bei vielen Patienten angeschaut, wir haben es auch zusammen durch. Mein Gefühl ist, wenn ich mit Leuten rede, sowohl das Thema Herzinfarkt als auch Krebs kommt fast bei jedem irgendwo dann vor, ne?
Ist fast immer. Ist eher seltener, dass jemand, wenn man beide Themen betrachtet, überhaupt gar nichts
hat. Und Krebs?
Auch.
Auch sehr auch viel,
ne? Sehr viel, ja.
Darf ich da kurz konkret für mich jetzt fragen, aber weil wir ein bisschen so meinen Fall nehmen. Also meine Uroma hatte Darmkrebs, meine Oma hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Jetzt weiß ich, dass bei meiner Oma sehr viele Zigaretten und Alkohol im Spiel war, über einen längeren Zeitraum auch, dass mit Sicherheit das irgendwie begünstigt hat. Würdest du mir, also meine Mama macht sehr regelmäßig Darmspiegelung, würdest du mir jetzt empfehlen, vor 50 dann anzufangen mit einer Darmspiegelung?
Wie gesagt, ganz offiziell die Leitlinie sagt ab 50. Bei dem erhöhten Risiko plus auch, muss man so sagen, dem Wissen, dass du ja auch eine Raucherhistorie hast.
Das kriege ich ja ständig zu hören hier.
Absolut, das wirst du auch dein Leben lang sein. Das wird mein letzter die Satz Historie sein, den ich zu dir sage.
Siehst den kriege ich ja gar nicht mehr mit, dank der
Historie. Weil du eine Raucherhistorie hast. aber ich nehme dich dann nochmal in den Arm.
Ja.
Aber,
hast du nicht gerade Zucker in deinen Kaffee getan? Ich glaube nicht, dass du den Satz noch zu mir sagen kannst.
Aber beim Herzinfarkt kann man doch schön brechen. Ah, ja. Sehr gut. Im ersten Moment. Ja. Das heißt, ich würde tendenziell schon etwas früher eine Darmspiegelung machen. Also auch du wirst ja jetzt in den erlesenen Kreis der 40-Jährigen aufgenommen werden dieses Jahr. Und ich meine, was gibt es Schöneres, sich zum Geburtstag zu schenken, als einmal den Intensivkontakt?
Ja. Nee, das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, das würde man jetzt schon bei mir früher machen. Ne?
Ja, würde auf jeden Fall.
Ja.
Muss es jetzt sofort mit 40 sein? Glaube ich nein, aber ich bis Mitte 40 so um den Dreh würde ich es auf jeden Fall machen.
Macht man das mit Vollnarkose?
Man sagt dazu eine sogenannte Sedierung, also Vollnarkose ist quasi, ich bin so weg, dass ich gar nichts mehr selber kann und wirklich beatmet werden muss.
Ja.
Eine Sedierung ist im Volksmund Dämmerschlaf.
Ja.
die häufigsten oder die meisten Sedierungen werden mit Propofol gemacht, also was Michael Jackson zum Einschlafen genommen hat.
Ja,
das
ja,
ging
ja.
dann auch mal schief, haben wir gehört.
Ja, ja. Ja,
aber
ja.
es ist ein sehr guter Schlaf.
Ja. Okay, okay, okay. Also man kriegt es nicht mit.
Du kriegst es nicht mit.
Lass uns einmal kurz dann darüber sprechen. Also lass uns mal den Case gerade vielleicht gegenüberstellen. Also was ist der Case zu sagen, ich fange lieber früher an mit der Vorsorgeuntersuchung? Mhm. Gibt es da einen Case, wo man sagt, da gibt es durchaus Sachen, Argumente, die dagegen sprechen, mhm. Überbehandlung, Risiken bei dem Eingriff, genau. etc. Oder und was, also lassen wir mal bitte beide Cases gegenüberstellen. Ja. Ja?
Also zum einen, muss man trotzdem so sagen, auch wenn ich selber in die Hand nehme und selber zahle, kann ich machen, was ich möchte. So, wenn ich es unser Kassensystem laufen lasse und ich peitsche jetzt jeden an, hier macht das alles 10 Jahre früher, dann haben wir einfach das Risiko, wir blähen ein System auf, das irgendwann sich nicht mehr halten lässt. Aber wenn ich sage, ich zahle das selber zum Beispiel, dann trägt sich es anders, dann kann ich rein den Fokus wirklich auf die Gesundheit legen. So. Was ich mir aber immer die Frage stellen muss, ist, rechtfertigt der Eingriff in Anführungszeichen oder diese Kontrolle auch das Risiko, das besteht? Gehe ich zum Hautarzt und sage, schau mir bitte mal einfach meine Muttermale an, komme ich auch gleich nochmal drauf, dann passiert mir da nichts. Das kostet im Endeffekt nur Geld, aber es passiert nichts. Das kann ich von mir aus auch jeden Tag machen lassen. Bei einer Darmspiegelung ist es ein sogenannter invasiver Eingriff. Das heißt, ich bin irgendwo mit einem Schlauch in mir im Körper und da habe ich einfach die Gefahr, dass ich etwas verletze, dass etwas kaputt geht und einmal eine Darmperforation, also ein Darmeinriss, das kann auch richtig, richtig blöd ausgehen. Ja? Also nur zu sagen mit, ich möchte jetzt mal wissen, weil es gerade schön ist, ist es schon sehr grenzwertig, das zu machen. Also ich brauche zumindest ein gewisses, in Anführungszeichen, Risikoprofil, wo ich sagen kann, ja, das rechtfertigt, dass ich wirklich früher nachschaue.
Wenn ich quasi vor den Leitlinien das machen möchte, sollte es ein berechtigtes Risiko ja,
genau,
von mir geben.
Genau.
Und wenn wir es jetzt einmal ranken, jetzt hast du es gerade schon einmal kurz angeteasert, vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung zu, es gibt ja verschiedene Krebsarten, ja, und dadurch auch verschiedene Screening-Formen.
Jawohl.
Wenn wir jetzt einmal durchgehen und es vielleicht ranken, dass wir es mal wirklich praktikabel machen, mhm. wo ist quasi der Downside null, der Upside ist immens, also siehe Hautscreening, wo ist eine gegebene Downside gegeben, dass man sagt, es gibt schon ein Risiko bei dem Eingriff, wo man es immer abwägen muss. Wenn wir einmal so durchgehen durch die also, Matrix, was wir haben.
Was man machen sollte und ganz klare Empfehlung, spätestens ab dem 35. Lebensjahr alle zwei eigentlich jedes Jahr einmal zum Hautarzt Muttermale anschauen lassen, also Hautkrebs-Screening. Ist nicht invasiv, tut nicht weh, absolut keine Downside und ich habe eine absolut sichere Kontrolle, dass wenn irgendwas sich verändert, ich früh genug finde.
Wie schlimm ist Hautkrebs? Wie geht das weiter? Also man
Hautkrebs ist richtig hässlich, weil nicht nur vom Ausschauen, yeah. sondern das Blöde ist, dass diese Muttermale nicht oben auf der Haut sich vermehren und groß werden oder irgendwas wegfressen, so dass ich das nicht richtig sehe, sondern die wachsen in der Haut nach innen rein. Und meine Haut wird eben im Unterhautfettgewebe bzw. drumherum mit Blut versorgt. Das heißt, es wächst nach innen, ich kriege nichts davon mit und es tritt quasi in die Blutbahn ein und verteilt sich im ganzen Körper. Also ich habe massiv Metastasenbildung im ganzen Körper und kriege nichts davon mit. Habe einen kleinen Flecken und der war.
Metastasen muss jetzt, glaube ich, einmal kurz erklären,
die Metastasen sind einfach
das Schlimme ist.
Krebszellen, die von einem bestimmten Punkt ausgehen, ins Lymphsystem oder in die Blutbahn kommen und dadurch sich im ganzen Körper, in ganz anderen Organen ansiedeln können. Und dadurch sind alle anderen Organe oder die betroffenen Organe eben auch mit Krebszellen versetzt.
Das kann man sich also wirklich so vorstellen, wie du es gerade sagst. Also es ist ja eine Zelle, haben wir ja gelernt, Zellmutation, ne? Das ist quasi aus Versehen, also der Bauplan wird nicht ganz richtig angewandt im Moment der Zellteilung, dann steht eine mutierte Zelle. Die tun sich irgendwie zusammen und gehören da nicht hin im Körper. Wenn die größer in Organen vorkommen, dann machen sie irgendwann das Organ kaputt. Und jetzt in der Haut ist es quasi an sich erstmal nicht so schlimm. Also da macht es mir nichts kaputt, jetzt wenn es noch klein ist.
Ja.
Oder sieht halt so komisch aus, oder weiß ich nicht. Aber dann wächst das nach innen und geht dann aber da in die Blutbahn und dann fährt eine einzelne Zelle
rum. Es wächst quasi an die ja, Vene zum Beispiel, die da läuft, also an das, ja, Gefäß ran, an das Gewebe, durchbricht dann wirklich die Wand dieses Gefäßes und geht dadurch
ins
Blut rein.
Also löst, und dann ist da eine Einzelzelle, die fliegt irgendwie durchs Blut?
Oder auch viele.
Oder viele, die zusammen ein kleiner Klumpen sind irgendwie?
Ja, oder auch einzeln.
Oder
ja,
einzeln, und
das wird dann einfach...
Die bleiben irgendwo hängen, per Zufall.
Genau.
Kann sein, die bleiben in meiner Lunge hängen, was wir auf keinen Fall haben.
Oder es geht in die Leber und dann bleibt es damit hängen. Und vermehrt
sich dort weiter. Sind die da und vermehrt sich dort weiter und macht irgendwann das so, oh, das ist ja wirklich eine so furchtbare Krankheit, ne?
Ja, es ist richtig, also man muss sagen, das ist eigentlich krass clever, was diese Zellen können.
Wahnsinn.
Also es ist fast, so blöd es klingt oder so pervers es klingt, es ist faszinierend, was da abläuft, was so eine Zelle kann, aber es ist einfach das Ätzendste, was
ja, so ja, 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 ja.
Okay, das heißt also, jetzt haben wir Hautkrebs-Screening, das heißt also, also null Nachteil, unbegrenzter Vorteil, wenn man Krebs frühzeitig erkennt.
Genau.
Fun Story, ich war mal beim Hautkrebs, weil ich eine Mutter mal untersucht habe, war, glaube ich, gesetzlich versichert als Student, war, glaube ich, der kürzeste Arzttermin meines Lebens, ging, glaube ich, so 35 Sekunden, ausgezogen, geguckt, da ist nichts. Danke.
Ja, sehr gut. Ja, ja, ja.
Wo ich auch sage, ups. Also,
sportlich.
Aber da ist man jetzt nicht unbedingt Doctor's Darling wahrscheinlich, wenn man da kommt. Muss man auch also ganz ehrlich sagen.
Oder? Ja, kommt, ist natürlich auch wieder eine Schwierigkeit unseres Systems. Ja? Also, wie wird es abgebildet? Wie wird es für den Arzt vergütet? Ah, wie viel Zeit braucht das? Das ist halt,
achten, dass er das genau macht.
Also genau. Also ich muss mir schon vorher Tipps einholen, wo ich weiß, dass der sich auch altruistisch die Zeit nimmt und einen anschaut, genau.
Ja, das war da nicht so der ganze Fall. Aber okay, aber grundsätzliche Theorie, das machen und dann auch darauf gerne.
Wie
gerne,
ist
gerne
das? Ich kenne jemand, der Hautkrebs hat, das immer wieder entdeckt wird dann. Der geht natürlich sehr engmaschig und dann wird das rausgeschnitten. Dann erwischt man hoffentlich alles. So die, dann hat man es aber im Griff, glaube ich, ganz gut, ne? Wenn man es weiß, dass man das Thema hat.
Wenn du weißt, da war schon mal was und es ist da und es zeigt sich ja, es kommt dann immer wieder auch was, also das Risiko ist da. Aber wenn ich das Auge drauf habe und dann das alles im Guten, sagt man, also im normalen, gesunden Gewebe rausgenommen wurde, dann passt.
Wenn du die Inhalte aus Getting Started einmal kompakt und übersichtlich sehen möchtest, dann haben wir etwas für dich. Und zwar haben wir die vielen Stunden aus Getting Started, also der Serie, die du gerade hörst, aber auch quasi die Folgen davor und danach, haben wir einmal in einen kompakten Videokurs gepackt, in dem wir die vielen Stunden einmal runtergeschnitten haben in Clips zwischen 5 und 20 Minuten lang. Und die haben wir eben nach Themen sortiert, sodass du eben individuell reingehen kannst, dir genau die Themen anschauen kannst, die du eben dir anschauen möchtest und vor allem das Ganze individuell und nach deinem Tempo. Wenn dich das interessiert, geh gerne einmal auf longgame.de/videokurs. Das Ganze ist komplett kostenlos und ab sofort für euch verfügbar unter longgame.de/videokurs. Viel Spaß dabei.
Geht da nichts. Dann
Hautkrebs haben wir.
Hautkrebs haben wir. Dann, da kennen sich die Frauen schon sehr früh, was Krebsvorsorge angeht, aus. Das sind die viel früher dran als wir Männer. Brustkrebsvorsorge. Auch hier ab dem 30. Lebensjahr jährlich. Ja, da ist es so, dass man so ein bisschen unterscheidet. Es gibt ja, dass es quasi abgetastet wird und geschaut, ob irgendwelche Knötchen sich zeigen. Es gibt dann vom Gynäkologen paar Jahre später gesetzt, dass man irgendwann auch einmal einen Ultraschall macht. Oder man kann eben auch zur sogenannten Mammographie, also wo ich eine Art Röntgenuntersuchung der Brust habe. Da muss man sagen, abtasten, Ultraschall, kann ich auch so viel machen, wie ich will. Habe ich überhaupt keine Downside. Und auch hier erkenne ich sehr früh sehr viel. Mammographie ist dann oftmals die Positivkontrolle, wenn man so möchte. Also sprich, dass man, wenn ich etwas Auffälliges habe, schaue ich mir das mit der Mammographie an. Bei Mammographie, das würde ich jetzt nicht jeden Tag machen, einfach weil ich eine Strahlenbelastung habe, eine Röntgenstrahlenbelastung. Und auch hier wissen wir, je mehr Röntgenstrahlen ich auf Gewebe gebe, desto höher pushe ich mein Risiko, dass hier Zellen sich eben auch entarten können. Also ich kann durch eine Übervorsorge, kann ich mich eher in ein Risiko bringen, potenziell Krebszellen zu entwickeln, durch Mutationen, die dadurch getriggert werden.
Das heißt, demnach wäre das logische System regelmäßig einmal im Jahr eben abtasten Ultraschall, weil das könnte man auch täglich machen. Sollte dabei was rauskommen, dann checken, ist es ein False Positive
genau.
Oder ein
genau.
Richtiger Positive. Ja.
Genau.
Okay.
Genau.
Okay, mit dem Ultraschall.
Findet man da was, dann kommt man, dann schneidet man das wieder raus aus der Brust und irgendwann.
Dann kommt, wenn man was findet, dann wird dort aus diesem Knötchen, das man findet, normalerweise eine Punktion gemacht. Also sprich, man entnimmt eine kleine Gewebeprobe und schaut sich das an, was das ist. Und dann weiß ich genau, was da los ist.
Sieht man das unter dem Mikroskop?
Also da gibt es ganz abgefahrene Techniken. Also das ist ein Mikroskop, das ist, dann gibt es verschiedene quasi wie Anfärbung und Test, denen das unterzogen wird. Also wie reagieren diese Zellen auch und haben die irgendwelche speziellen Antikörper, die auf Hormone reagieren etc. Also das wird dann einmal komplett angeschaut. Aber die primäre Begutachtung ist in einem sogenannten Ausstrich, sagt man dazu, wo man einfach diese Zellen genau unter dem Mikroskop anschaut.
Jetzt, das kann ich sehen, weil wir finden bestimmt Bilder, die wir für Leute, die jetzt zuhören, einblenden können.
Oder? Also,
wie das aussieht?
Wenn sie zuhören, nicht, ne?
Man kann sich die Bilder anschauen, aber man wird es jetzt blöd gesagt, im Laienauge sieht man nicht den Unterschied, was da los ist.
Ja, okay, wenn wir nur denke ich mir so, okay.
Aber also man merkt,
gibt's ja auch auf YouTube, was wir hier merkt,
da liest jemand gerade Anatomie für Dummies, ja.
Nee, richtig. Ich will mich hier schon.
Aber am Ende ist das nichts, was man selber übernehmen sollte. Oder jetzt mal ganz, also wenn man es mal praktikabel sieht, du würdest nicht selber, also.
Kannst du nicht, keine Chance. Also,
Selber abpassen.
Mikroskop kaufen.
Ja, dass man selber in diese Untersuchung irgendwie reingeht und sagt, hier, da ist irgendwas, das ist ja.
Nee, okay.
Nee, du kommst gar nicht da dran. Also sprich, du musst ja Ultraschall gesteuert das punktieren, dann wird das eingeschickt, also da zu Recht.
Nee, da wollte ich meine, glaube ich, abtasten, oder?
Das ganze System meine ich. Das ganze System.
Also, da muss man schon sagen, sowohl Frauen wie auch Männer sollten sich, und das, was ist der Klassiker? Am häufigsten fällt es einem beim Duschen auf, aber man sollte sich schon auch mal abtasten. Ja, und Frauen da vor allem, weil man sich irgendwann, also man fühlt sich ja gewohnt an. Also man kennt sich, wie man sich anfühlt. Und man fühlt schon verhältnismäßig früh, wenn sich etwas verändert anfühlt. Und spätestens da sollte ich es nachschauen lassen. Ja? Also, aber man sollte jetzt nicht nur irgendwie duschen, einseifen und dann passt schon, sondern schon durchaus regelmäßig auch mal bewusst sich einseifen zum Beispiel. Genau. Absolut.
Bewusst einseifen mit Dr. Markus Drissler.
Das ist sehr schön. Ab 18 Jahren. Genau.
Willkommen im Podcast von Dr. Sommer.
Genau. Kurz noch, man kennt das ja, dass dann Frauen die ganze Brust wegnehmen lassen. Das ist quasi.
Grätsche ich gleich rein, weil das gibt sonst einen falschen Gedanken. Also, wenn ich Krebs in der Brust feststelle, dann gibt es eine Litanei voll Möglichkeiten, wie man das angeht. Also sprich, brauche ich Bestrahlung? Ja, nein. Brauche ich eine Chemotherapie? Ja, nein. Brauche ich eine Hormontherapie? Ja, nein. Wann setze ich die Operation in diesen ganzen Prozess mit rein? Ist die Operation so, dass ich nur in Anführungszeichen diesen Knoten mit umliegendem gesunden Gewebe rausnehme? Sind Lymphknoten bereits mit betroffen? Die werden auch mit angeguckt, weil ich muss eben gucken, sind diese Krebszellen schon in Lymphbahnen gekommen und könnten potenziell im Körper weitergetransportiert worden sein. Das ist ein Riesenunterschied, ob ein Lymphknoten betroffen ist oder nicht, was die Therapieform angeht. Und es gibt die sogenannte brusterhaltende Therapie, wo man eben sagt, man kann nur diesen kleinen Teil rausnehmen. Oder wenn es doch aggressiver und die Konstellationen sind, dann gibt es auch die komplette Abnahme der Brust, die man dann eben wieder rekonstruiert danach. Also da ist es wirklich, da kommt es auf wahnsinnig viele Faktoren an, wie der therapeutische Weg dann ist.
Heilung schon relativ gut, ne, wenn man es früher kennt.
Wenn ich es früher kenne, relativ gut, ja.
Ja. Okay, das Männerpendant, man muss sich die Hoden abtasten, oder?
Ja, und es gibt, super selten, aber auch Männer können Brustkrebs entwickeln, aber deutlich häufiger auftreten, Pendant eigentlich für einen Mann ist in dem Fall Hodenkrebs, genau. Ja. Also auch hier wirklich auch abtasten.
Ja.
Kann man da sagen, das ist ungefähr auf der Vorsorge-Risikomatrix, wie sie es auch mal ähnlich gelegen, also quasi selbe.
In den Leitlinien später angesetzt, also wie gesagt, Frauen ab dem 30. Lebensjahr, Männer fangen eigentlich an, Hoden- und Prostatakrebsvorsorge ab dem 45. Lebensjahr. Mhm. Dann aber auch jährlich. Macht der Urologe, mhm. ist auch mit Ultraschall. Auch hier habe ich eigentlich keine Downside.
Ist mit Ultraschall, möchte ich aber und mit Finger, oder? Das ist so der Taste, der ja, die Größe
wobei, hauptsächlich. Wobei man vom Finger, ja, hält sich noch, aber die Raten, wie viel kriege ich raus durchs reine Abtasten, sind deutlich niedriger, als man bisher
sonst. Warum braucht man den Finger dann noch?
Weil sich manche auf ihr gewohnte Untersuchungsmethoden berufen und weil es manchmal ein bisschen dauert, bis Erneuerungen durch die Medizin durch sind.
Okay. Weil ich war ja jetzt, wir hatten es schon über Testosteronersatztherapie und so, da haben wir jetzt hier viel schon drüber gesprochen, aber also über meinen Case, ihr werdet in diesem Podcast, glaube ich, noch sehr viel darüber sprechen, aber über meinen Case haben wir das schon gesprochen. Da war ich beim Urologen, ich habe auch im Hoden eine Zyste. Die kenne ich auch schon seit vielen Jahren. Da sagte man mir, das ist vollkommen unkritisch. Das hat er auch mit dem Ultraschall nochmal anguckt und festgestellt, das ist quasi einfach Wasser oder genau. ein Wassereimer. Das ist dann, also Zyste unkritisch.
Genau. Die meisten Zysten sind unkritisch. Es gibt schon auch, darum schaut man sich die regelmäßig mit dem Ultraschall an, es gibt auch Zysten, die können entarten. Mhm. Passiert super selten. Aber es kann passieren. Darum muss ich es im Auge behalten.
Eine Zyste besteht quasi aus einer Wassereinlagerung,
das ist quasi eine, sich keine eine Zellsammlung. Eine Zellabkapselung,
ja.
die dazu führt, dass sich Wasser, die Wasser ziehen und dadurch entsteht wie so ein See ja, mit einem Rand drumherum. Das ist so ein Zellrand und innen drin ist Wasser.
Ja, okay. Genau. Gut, also jetzt haben wir Prostata und Hodenkrebs. Wenn man was findet?
Auch da, wenn ich es früh genug finde, kann man es sehr gut behandeln. Kann ich es auch so machen, dass ich Ruhe habe. Wenn ich es zu spät entdecke, kann ich echt Probleme bekommen.
Lass uns vielleicht noch einmal kurz differenzieren, also zwischen, glaube ich, Hoden- und Prostatakrebs, weil das ist jetzt ja, also wir sind ja gerade in der Vorsorgematrix, ne? Also Hodenkrebs, also mal abtasten selber, abtasten vom Arzt, Ultraschall.
Fertig.
Okay, genau. Also das kann man theoretisch auch, weil es eben nur bis maximal dahin geht, so oft
machen, wie man theoretisch möchte. Du kannst jeden Tag machen,
wenn du möchtest,
genau.
Beim
Prostata ist ein bisschen anders. Du kannst, könntest du potenziell selber auch abtasten, aber es ist jetzt die Frage, ob du dir jeden Tag einen Finger in den Hintern stecken möchtest. Ja. Aber wird klassischerweise von den Urologen eben auch abgetastet. Es gibt einen Ultraschall auch, den man quasi einmal hinten reinbekommt. Auch hier ist es so, es ist auch wieder ein invasiver Ultraschall. Der ist jetzt nicht so krass gefährlich wie eine Darmspiegelung dahingehend. Also da ist jetzt eher, dass da was passiert. Das Risiko wirklich äußerst gering. Also da würde ich mich dazu hinreißen lassen, das ist etwas, das kannst du fast täglich machen lassen. Ja? Aber, okay. Aber es passiert auch über Ultraschall. Und wenn ich Auffälligkeiten habe oder, und da geht es vor allem darum, bei Prostata habe ich noch die schöne Möglichkeit, über Blutwerte zu kontrollieren. Mhm. Es gibt den sogenannten PSA-Wert, den kann ich ganz normal übers Blut bestimmen und der hat einen gewissen Referenzbereich. Wenn ich in dem liege, kann ich ziemlich entspannt sein, außer ich habe einen signifikanten Anstieg auch im normalen Referenzbereich. Das muss man wissen, weil, dass man sich nicht sagen lässt, so, das ist doch trotzdem, der ist zwar angestiegen, aber du bist ja noch im Normalbereich. Nur Normalbereich heißt nicht, dass da nicht Krebs entstehen kann. Ja. Ich habe zwei Patienten gehabt, die sind binnen einem Jahr um den Wert 1,5 in dem Normalbereich angestiegen, wo wir gesagt haben, das passt nicht. Und bei beiden hat man sehr früh Krebs gefunden. Ja, und sonst hätten wir den Verlauf nicht gehabt, hätte man gesagt, na gut, du bist ja jetzt gerade im Normbereich. Ja? Also da muss man gucken.
War man da jetzt dann früh dran?
Ja, bei beiden ist es in dem Fall wirklich komplett die Prostata rausgenommen worden. Die haben keinen Krebs mehr. Fertig.
Wir reden in dieser Folge über Blutwerte und Markus bestimmt über 110 Blutwerte bei seinen Patienten, um zu verstehen, wo sie präventiv stehen. Wenn du auch diese Werte einmal eins zu eins quasi vor dir liegen haben möchtest, inklusive aller Long Game Ranges, also quasi die Ranges, die Markus bei seinen Patienten anlegt für optimale präventive Gesundheit, dann geh jetzt einmal auf longgame.de/blut. Da findest du die Checkliste komplett kostenlos für dich zum Download. Viel Spaß dabei und zurück zur Show.
Und okay, das ist ja an sich was sehr Schönes. Also nur zum Recap, bisher haben wir ja gesagt, okay, Krebs musst du irgendwie ertasten oder sehen. Jetzt haben wir mit Prostatakrebs eine Krebsart, die du auch übers Blut quasi bestimmt. Und zwar da ist die Änderungsrate relevant, nicht ob du irgendwie beim Normalbereich bist. Was ja wirklich an sich was sehr, sehr Cooles ist. Ja?
Absolut.
Das heißt, da darauf achten. Wenn das jetzt passiert, was sind die Konsequenzen davon, wenn du jetzt die Prostata rausgenommen bekommst?
Ein Schritt davor noch, also wenn ich Auffälligkeiten habe, dann mittlerweile kann man sehr gut auch eine MRT-Untersuchung der Prostata machen, die unglaublich hohe Sensitivitäts- und Spezifitätswerte hat. Also sprich, dass sie auch A, was erkennt und das, was sie erkennt, auch wirklich das vorliegt, was es glaubt zu sehen. Und man eigentlich ziemlich sagen kann, wenn im MRT keine Auffälligkeiten sind, dann habe ich da auch keinen Krebs. Warum ist das wichtig? Weil der PSA-Wert sehr schwanken kann. Also da ist es wirklich so, wenn ich vorher irgendwie Geschlechtsverkehr hatte oder wenn ich mit dem Fahrrad gefahren bin und einen Reiz auf die Prostata gebracht habe oder ein paar Mal schweren Stuhlgang hatte oder so, kann das schon bereits dazu führen, dass der PSA-Wert ansteigt. Das heißt, wenn ich meinen absolut richtigen, perfekten PSA-Wert wissen möchte, also mein Level, auf dem ich bin, sollte man an sich mal eine Woche darauf achten, dass man weichen Stuhlgang hat, jetzt nicht unbedingt die großen Radtouren machen oder eigentlich Radfahren und enthaltsam leben. Genau. Dann kann ich sagen, das ist meine absolute, richtig gemessene Baseline. Ja. Auch da noch ein Punkt für die PSA-Bestimmung. Einer der wenigen Werte, bei denen es eben, weil ich so eine Schwankungsbreite haben kann, bei dem es sehr darauf ankommt, dass es eigentlich immer im selben Labor bestimmt werden sollte. Weil die unterschiedlichen Labore unterschiedliche Testansätze haben und dadurch habe ich unterschiedliche Eingliederung des Wertes. Und da kann ich quasi vom einen zum anderen bereits einen signifikanten Anstieg haben, der vielleicht gar nicht da ist. Also das ist einer der wenigen Werte, wo man wirklich sagt, da sollte ich echt auf dem selben Labor bleiben.
Und das heißt, jetzt haben wir verschiedene Methoden einmal gehabt. Was würdest du für Prostatakrebs von den ganzen Blumenstrauß von Ultraschall,
also, Abtasten, ich Blutwerte? Ich würde jetzt, wenn ich unter 45 bin, würde ich auf jeden Fall einmal im Jahr meinen PSA-Wert messen lassen. Ich würde um die 40, 45 würde ich einmal mich beim Urologen vorstellen und einmal Ultraschall.
Kannst du, wenn du das vor 45, ab welchem Alter, also mit 20, wenn irgendwie, oder?
Also wenn ich es auf eigene Faust mache, würde ich so ab Mitte 30 einmal einen Status
sehen. Ab Mitte 30, genau. Okay. Blutwerte, PSA, Entschuldigung.
Genau, dann einmal einen Status und abhängig davon, was man rausbekommt, würde man dann ohnehin ja eine Taktung machen. Blutwerte jährlich durchhalten. Also weitermachen und dann, also bei mir, ich habe eine Vorbelastung familiär, also ich habe mit Ende 30 die ersten Untersuchungen machen lassen, ich mache eine jährliche Kontrolle, aber ansonsten
welche machst du? Also was ist eine Kontrolle?
Ich mache Ultraschall beim Urologen, Prostata-Ultraschall und normal von außen Hoden-Ultraschall und ich mache alle 5 Jahre mache ich ein MRT. Genau. Genau, und ansonsten würde ich aber ab dem 40. Lebensjahr würde ich einmal im Jahr zum Urologen gehen.
Und den Ultraschall und machen lassen.
Um den Ultraschall machen zu lassen, genau.
Und wenn man jetzt da was erkennt, kann man sagen, okay, man erkennt es früh und dann nimmt man die Prostata raus und was sind dann die Folgen davon?
Auch hier kommt es darauf an, wenn ich was erkenne und sehe, da ist was da, dann kommt es auch wieder sehr darauf an, wie zeigt sich das Ganze. Also dann würde man auch hier eine, wie beim Brustkrebs auch, eine Biopsie nehmen, also eine Probe. Dann schaue ich mir an, in welchem Stadium sind diese Zellen, die sich da verändern. Und abhängig von dem Stadium habe ich verschiedene Therapieoptionen. Also ich kann bestrahlen, ich kann auch über Chemotherapie gehen, ich kann über verschiedene Wärme, Hitzetherapien gehen, ich kann das Ganze operieren. Also auch da gibt es ein breites Feld, was man machen kann. Mhm. Genau. Das wäre so zum Prostatakrebs. ganz wichtig bei den Frauen noch, wir hatten noch das Thema Gebärmutterhalskrebs, auch beziehungsweise hat man noch nicht, aber müssen wir aufnehmen. Läuft aber, sag mal, ab dem 20. Lebensjahr, läuft aber beim Gynäkologen mit ab. Das heißt, wenn ich als junge Frau mich sowieso zur Vorsorge vorstelle, wegen Brustkrebs an sich alleine, wird immer Gebärmutterhalskrebs mit abgemacht. Das ist ein Abstrich, den man macht, der dann auch diese Zellen untersucht und dann sieht man, ob da Veränderungen sind oder nicht. Aber auch das auf jeden Fall jährlich machen lassen.
Und das ist auch, also wie in auf der sozusagen Risiko-Reward-Matrix, wo würdest du es hinpacken? Kann man das theoretisch täglich machen?
Das kannst du mehr oder weniger auch täglich machen, ja, genau. Also da ist auch kein Problem.
Aber macht man natürlich mit einmal im Jahr und dann ist man gut.
Genau, okay. Genau.
Welche können wir denn nicht wirklich gut screenen? Wo haben wir denn?
Wo es schwierig wird, ist alles Richtung Lungenkrebs. Weil Lungenkrebs kann ich vom Gewebe her nur wirklich, also Lunge sehe ich vom Gewebe entweder nur durchs Röntgenbild oder ein CT. Das heißt, da habe ich wieder die Strahlenbelastung. Und nur ich habe zwar auch übers MRT manche Möglichkeiten, aber klassischerweise ist da die Diagnostik fürs CT. Was auch schwieriger ist, ist Bauchspeicheldrüse. Mhm. Nierenkrebs kann man ziemlich gut frühzeitig sehen und durch Ultraschall. Das heißt,
Ultraschall kann ich
auch eigentlich jährlich machen oder
täglich machen. Weil wir ja eh den Ultraschall machen, ja, das würdest du im Ultraschall
genau, schon sehen.
Genau,
also ja. die anderen Sachen fallen so ein bisschen drunter, weil ich ja ohnehin so eine jährliche Kontrolle mache, auch Herz-Kreislauf-System etc. Also auch wie gut funktioniert mein Herzen, ich sollte immer wissen, wie mein Motor funktioniert. Das würde man im Rahmen des Ultraschalls mitmachen. Und
machen
da ist es
wir
so, es
sowieso bei Long Game ist und so wie du mit mir genau. arbeitest, ist quasi einmal im Jahr machen wir sowieso Ultraschall. Sowieso,
genau. Das heißt, was sehe ich im Ultraschall? Sehe ich, ob in der Leber irgendwas ist. Ich sehe, ob in den Nieren irgendwelche Auffälligkeiten sind und ich sehe vor allem auch Schilddrüse. Ob da irgendwie, und die kann ich damit frühzeitig abfangen beziehungsweise erkennen und dann drauf gehen.
Und Lunge, man hat ja bei mir ein Herz-CT gemacht, hat man Lunge auch mitgemacht?
Genau.
Da war quasi nichts gefunden, heißt dann, da hat man kein...
Derzeit also, nichts, wo man sich Gedanken drüber macht.
So, das ist gut, aber da würde man sehen, also da würde man...
Genau. Okay. Da muss man ein bisschen einschränken, also nur aber Feinheit. Es kommt immer sehr darauf an, bei einem CT oder einer anderen Bildgebung, welchen Bereich decke ich ab oder welche Schichten fahre ich und schaffe ich in welcher Zeit was zu machen.
Ja, ja.
Beim Herz-CT ist es so, dass ich ja... verschiedene Taktung abpassen muss, wann quasi mein Kontrastmittel durchs Herzen geht, damit ich auch genau diesen Moment erreiche. Das heißt, ich habe auch nur gewisse Zeit, wo ich durch die Röhre da fahren kann. Beim Herz-CT habe ich den ganz untersten Teil, also so ein bisschen, und ein bisschen vom obersten Teil der Lunge nicht mit erfasst. Mhm. Das ist einfach wichtig zu wissen, dass man sagt, okay, ich kann jetzt damit nicht per se sagen, deine ganze Lunge hat nichts, okay. Weil du potenziell irgendwo da oben in dem kleinen Ding was haben könntest, ist eher unwahrscheinlich, aber das ist ein blinder Bereich. Das heißt, wenn ich es jetzt wirklich wissen möchte, was meine Lunge ist und ich möchte alles wissen, dann müssten wir ein separates Lungen-CT
machen. Ist denn Lungenkrebs sehr häufig, wenn man nicht geraucht hat? Nein, dann ist das...
Wenn man nicht geraucht hat, absolut. Es ist sehr, sehr wenig.
Sehr, sehr wenig. Wenn man geraucht hat, lohnt es sich.
Lohnt sich mal.
Ist ja gut, dass es meiner Lunge gut geht.
Sonst, auf jeden Fall.
Ja, genau. Ist das, genau. Ja.
Kann man irgendwie auf Basis von Performance-Indikatoren auch Rückschlüsse treffen? Also wenn ich jetzt eine sehr hohe VO2 Max, also Ausdauer habe, kann man dann sagen, der Lunge wird schon generell gut gehen? Oder ist das nicht wirklich miteinander zusammenhängt?
Also es ist schon so, dass wenn du gut leistungsfähig bist, ist es eher unwahrscheinlich, dass da ein relevanter Befund ist. Aber gerade Anfangsstadien, wenn da ein bisschen was ist, kriegst du überhaupt nichts mit.
Ja, okay.
Okay, also Launz auf jeden Fall Risikopatient mit seiner VO2 Max.
Ne? Der ist grundsätzlich
Risikopatient.
Genau, also da wäre ich vorsichtig. Auf sowas würde ich mich nicht zu sehr berufen, dass ich sage, oh, ich fühle mich ja gut, dann wird schon nichts sein.
Bauchspeicheldrüse nochmal, Entschuldigung, das ist nicht.
Es ist eher ein Thema für den Stefan mit seinem extensiven Alkoholkonsum.
Ah ja, sehr schön.
Exzessiven, sorry.
Aber das ist nicht screenbar, gar nicht irgendwie.
Auch Ultraschall, da sagt man aber so.
Die sieht man manchmal nicht irgendwie.
Genau, bei Bauchspeicheldrüse ist es oftmals so ein bisschen mit Luft überleihen. Dann gibt es ein paar andere Stellen, wie ich quasi mit dem Ultraschall in den Körper gucken kann, wo ich es dann doch noch anschauen kann. Aber deutlich eingeschränkter. Und da muss man ehrlicherweise sagen, bewusst etwas flapsig gesagt, wenn ich an der Bauchspeicheldrüse im Ultraschall was sehe, dann ist das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen. So, ja, also dann habe ich schon ein Thema. Das heißt, da kriege ich wirklich die beste Kontrolle über ein MRT. Dann gibt es noch ein spezielles MRT mit so einer Art Kontrastmittel, wo ich dann auch die Gallengänge, die mit dem Bauchspeicheldrüsengang zusammenführen, wo ich die auch nochmal darstellen kann. Das heißt, ich decke auch das Thema Gallengang und Gallenkrebs auch nochmal mit ab. Aber das, wie gesagt, ist eine spezielle MRT-Untersuchung, die man da machen würde.
Und Bauchspeicheldrüse ist der schlimmste Krebs, ne?
Ja, also Bauchspeicheldrüsenkrebs ist halt meistens sehr, sehr schnell vom Ablauf und es hat natürlich massiven Einfluss auf meine Verdauung und damit Ernährungsschwierigkeiten. Und das zu beheben ist eigentlich immer mit einer unglaublich großen, schwerwiegenden Operation, von der man sich auch erstmal erholen muss an sich. Ja? Und dementsprechend ist das schon eine, ja, also von den Krebsarten, die es gibt, eine derer, die eher am wenigsten.
Ja. Nur um es einmal zu quantifizieren, ne, weil wir jetzt über verschiedene Krebsarten gesprochen haben, also das RKI hat dafür Zahlen veröffentlicht, 2023, aber ich denke mal, das ändert sich nicht von Jahr zu Jahr so stark. Nur um uns mal zu gucken, was
eigentlich... Robert-Koch-Institut.
Robert-Koch-Institut, genau. Genau, also bei Frauen ist von den Anteil von allen Krebserkrankungen, was sind die häufigsten? Mit Abstand bei Frauen ist es der Brustkrebs, eine Brustdrüse, 31%. Dann kommt Darm mit 10, Lunge mit 10, dann Haut, also malignes Melanom der Haut, 5%, dann Gebärmutterkörper auch 5%. Und dann geht es so runter quasi zwischen 4%, dann gibt es so einen Longtail an Sachen, die irgendwelche 0,1% haben. Bei Männern ist es Prostatakrebs, auch mit ca. 30%, dann 12% Lunge, 11% Darm, 5% Haut, 5% Harnblase, haben wir noch nicht drüber gesprochen, und dann 3,6% Bauchspeicheldrüse und dann wieder der Longtail an Erkrankungen.
Also Harnblase sieht der Urologe bei der Standarduntersuchung, wenn du Prostata machst, ohnehin mit.
Ja.
Das heißt, der macht grundsätzlich auch Ultraschall der Niere und der Harnblase auch nochmal. Ist auch was du sonst klassischerweise einmal im Jahr dann mit im Ultraschall anschaust.
Und genau, das ist das Kontext, warum vor allem jetzt auch diese, also es gibt ganz, ganz viele Krebsarten, wie ich es auch hier lese, also wie ich von jedem gefühlt einzelnen Teil des Körpers.
Ja. Aber, du hast eigentlich als häufigstes immer das, in Anführungszeichen, geschlechtsspezifische. Ne? Mhm. Brustkrebs, stimmt, Frau, ja. Ja. Männer, Prostata. Und dann hast du bei beiden als zwei nächsthöheren Lunge und Darm.
Ja.
Wobei es bei Frauen man umgedreht
und dann,
ist.
Ne?
Ja, und Lunge ist massiv beeinflusst durch Rauchen?
Vor allem, ja.
Und
wobei da die Frauen in den Zahlen in den letzten Jahren gut aufgeholt haben. Also da ist Lunge auch gestiegen, weil Rauchen zugenommen hat.
Zugenommen hat? Ich dachte, Rauchen wird weniger. Okay.
Ja, in dem Zeitraum, wo die Zahlen
hoch sind. Okay. Und Darm noch ganz kurz. Wie schlimm findest du Darm im Verhältnis zu den anderen Darmkrebs? Weil das hier so weit rum.
Es ist genau der gleiche Blödsinn.
Ist der gleiche Blödsinn, also aber wenn das wir hatten es ja gerade, wenn das früh erkannt wird, ach so, muss ich es ja, halt also immer rausholen und dann
hole ich mein Leben raus. Wenn es früh erkannt wird und ich engmaschig nachschaue, dann habe ich da kein Thema. Ja? Wichtig ist nur, und das hat mir jetzt bisher noch so ausgeklammert, wenn ich eine Spiegelung mache, also sprich nachschauen lasse, dann kombiniert man eigentlich meistens auch Magen und Darm, weil ich gerade Speiseröhrenkrebs ist natürlich auch ein Thema, was man dann mit abdeckt. Wann ist es relevant, wenn ich sehr viel Sodbrennen, also so Reflux habe, dann muss ich das auf dem Schirm haben.
Ist bei mir der Fall, ja. Ja. Also war der Fall. Ich habe seit vielen Jahren kein Sodbrennen mehr durch einige Anpassungen. also wirklich, wirklich verrückt, ne? Wie ich durch Ernährung und so, ne? Wie sich das anders anfühlt. Und das kann man sich schon, ja. Okay, muss man auch regelmäßig angucken. Gut, wir gehen jetzt bewusst, haben wir gerade gesagt, wir gehen jetzt nicht in das Thema Krebstherapien, weil das ist ja hier, wir wollen über den Longevity-Fahrplan reden. Krebstherapien, ihr werdet das in dem Podcast ausführlich mal, das ist ein riesenkomplexes Thema. Ne? Und da wollen wir auch drüber informieren, aber nicht jetzt an dieser Stelle.
Genau. Kurze Bitte, wenn dir der Inhalt des Podcasts gefällt, dann teile ihn doch gerne mit jemandem, der sich auch mit dem Thema Gesundheit beschäftigt oder sich beschäftigen sollte. Ja, Familie, Freunde oder Angehörige. Wir glauben nämlich, dass die Inhalte anfangen, viel mehr Menschen raus müssen. Und da wir bei Longgame gerade noch ganz am Anfang stehen, sind wir da auf eure Mithilfe angewiesen. Also, vielen Dank fürs Teilen, wenn es euch gefällt. Und damit zurück zur Show.
Ein Punkt, der noch wichtig ist, der uns noch fehlt, ist, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, gerade in der Krebsvorsorge, ich muss wissen, woher ich komme. Das muss ich grundsätzlich ja für alles wissen. Das heißt, wir sollten einmal auch noch mal intensiv ansprechen, wie ich eben so eine sinnvolle Anamnese mit reinnehme, was so die Punkte sind, um die man sich kümmern sollte, weil ich so ein bisschen aufteilen kann in familiäre Risikofaktoren und eben persönliche Risikofaktoren, die kommen. Und bei Familienrisikofaktoren einfach...
Ganz, ganz kurz, bevor wir reinsteigen, also ja. Nur Anamnese kennt man ja so ein bisschen, wenn man zum Arzt geht, kriegt man so einen Wisch und da steht oben Anamnese drauf. Aber du meinst damit natürlich ein bisschen was anderes, ne, als jetzt nur die...
Genau, also da meine ich jetzt nicht nur so, wie geht's dir heute und hast du in den letzten 3 Wochen mal Husten gehabt oder so, sondern... das ist schon wirklich Deep Dive in die Familienhistorie, so gesehen. Also.
Ja, und nicht nur das, ne? Also Fragen, also es sind gerade von 60, 70, 80 Fragen, wo du auch wissen willst, wann stehst du auf, wo arbeitest du, hast du Kinder und so weiter, ne? Genau. Wer betreut die?
Genau, also das ist eben so wo stehe ich persönlich? Was sollte ich wissen oder was will ich wissen? Immer ist, was bringt meine Familie mit rein? Und da eben sämtliche Themen abgearbeitet. Also habe ich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Eltern, Großeltern, Onkel, Tante in die Richtung. Ist da überhaupt mal was vorgekommen? Es muss noch nicht mal der Herzinfarkt oder der Schlaganfall gewesen sein, sondern hat mein Opa oder mein Papa mal einen Stent bekommen, also sprich so eine Gefäßstütze in den Herzkranzgefäßen. Oder besteht Demenz, besteht Alzheimer, bestehen irgendwelche Autoimmunerkrankungen, besteht von der Schilddrüse über Unterfunktion was. Also jegliche Form an Erkrankungsbild, was kommt da irgendwie mit? Dann die meisten haben in der Familie irgendwelche Rheumaerkrankungen oder Asthma. Das sind auch Autoimmunerkrankungen oder aus dem Formenkreis der Autoimmunerkrankungen, die muss ich auf dem Schirm haben, weil das potenziell auf mich auch mit übergehen kann. Gibt es Diabetes? Gibt es Übergewicht? Gibt es Bluthochdruck in der Familie? Auch das muss klar sein. Dann für mich selber, also mir selber Gedanken zu machen, ist, auch hier habe ich Übergewicht, habe ich Bluthochdruck, gibt es bei mir irgendwelche Anzeichen für Über-Unterfunktion der Schilddrüse, sind bei mir irgendwelche Autoimmunerkrankungen bekannt, also auch hier Asthma ist so das häufigste bei in jungen Jahren, wo man sagt, auch so Belastungsasthma muss man mal auf dem Schirm haben, also sprich in Ruhe alles gut und wenn ich anfange Sport zu machen, dass ich merke irgendwie die Lunge geht zu, ich kriege nicht genügend Luft rein, das sind so Sachen, die muss ich mal hinterfragen für mich und dann ganz, ganz wichtig eben genau das, was du sagst oder gesagt hast. Ich muss mir mal Gedanken machen mit, wie oft mache ich Sport? Ja, welche Form von Sport? Wie lange mache ich das Ganze schon? Wie bekomme ich das unter? Wie ist mein Schlaf? Schlafe ich gut ein? Schlafe ich gut durch? Wache ich oft auf? Muss ich oft auf die Toilette in der Nacht oder nicht? Ich muss mir mal zeigen, oder für mich ist wichtig immer, sind Kinder im Haus? Also hat man Kinder oder nicht? Also einfach auch, wie ist mein Alltag strukturiert? Wie ist mein Stresslevel? Wie viel arbeite ich? Wie ist meine Ernährungsweise? Wie viel esse ich am Tag? Was esse ich wann am Tag? All die Punkte muss man wissen, wenn ich wirklich im Blick auf Longevity dann ein gutes Konzept bauen möchte.
Fand ich, wenn ich ergänzen darf, nur, wir haben es ja durch zusammen. Ich habe das ja mit dir gemacht, diese ganzen Fragen beantwortet. Ich fand das an sich ganz unabhängig davon, was du dann machst und logischerweise hat das Auswirkungen auf Dinge, die du nachher entscheidest, die wir gemeinsam tun. Aber alleine nur der Prozess, sich diese Fragen einmal zu stellen, ist schon wertvoll und schafft Awareness, weil wie sagt man so schön, was nicht gemessen wird, kann nicht verbessert werden. Alleine die Awareness wie oft stehe ich nachts auf, wie ernähre ich mich, Sport, keine Ahnung, ne, da einmal strukturiert durchzugehen und das einem Arzt mitzuteilen, verändert schon, glaube ich, ein bisschen was.
Ja, absolut. Weil viele Sachen laufen so gewohnt unterschwellig durch, ja, wo man sagt, ja, und sich dann erstmal vor Augen zu führen und sagen, ja, ich stehe wirklich dreimal in der Nacht auf.
Ja.
Aber eigentlich bin ich noch viel zu jung für sowas. Mhm. So, dann absolut.
Ja. Und es ist ein riesen Fragenkatalog. Ich glaube, vielleicht machen wir da auch nochmal ein wirklich deep Dive. Das dauert dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen. Aber wenn wir vielleicht mal so ein paar Fragen rauspicken können, die du besonders interessant findest, wenn du auf einen Patienten raufschaust. Was sagt dir besonders gut was aus?
In der Tat ist mit einer meiner mit Lieblingsfragen, ob Kinder da sind oder nicht, weil das ändert einfach in der Tagesstruktur sehr viel und in dem, und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber in dem Stresslevel ändert es enorm was am Tag. Auch dann mit der Verbindung eben Job, auch wie die Familie es aufteilt oder sich kümmert. Also sprich, wie viel Raum gibt man dem Kind sein zu können und in der Familie wirken zu können? Oder ist es eher etwas, was organisiert gehört? Ja, das merkt man sehr schnell, wie sich da wer aufstellt. Aber eben auch, was es für einen Impact dann auf die Tages- und Lebensstruktur hat und die Stressstruktur. Das macht wahnsinnig viel aus. Auch so dann das Thema Schlaf, also auch wie alt die Kinder sind. Klar, wenn die älter sind und in ihrem Bett schlafen, dann ist das Schlafverhalten der Eltern schon wieder ganz anders. Aber bei kleineren Kindern ist es einfach so, du hast einen unruhigeren Schlaf, wenn mitten in der Nacht dann die Kids kommen und dann zu zweit irgendwie im Bett liegen und du dann so am Rand an der Kante liegst und denkst, schön, dass du hier so quer, völlig entspannt, so wie abgeschossen drin liegst. Ne? Aber das hat natürlich einen Impact. Also das ist eigentlich so meine Lieblingsfrage und zu sehen, wie geht man damit um?
Spannend. Also hätte man intuitiv jetzt nicht gedacht, dass der Arzt das fragt, ne? Also deswegen frage ich so, das sind so
ja, sehr spannend. Also, das hört man klassisch in der Praxis auch nicht, aber es ist, wie gesagt, es ist wirklich so mein
das Lieblingspunkt. Ist quasi, das ist jetzt quasi Trissler-Philosophie, ja?
Das ist Trissler-Philosophie, ja, genau.
Ja. Spannenderweise, da haben wir uns eingereicht, also ich spreche auch mit vielen Leuten und da ist es ganz oft bei uns, auch bei unseren Teilnehmern der Fall, die sagen, hey, ich war immer früher eigentlich super sportlich, hab das echt ernst genommen. Und dann so zwei Punkte, irgendwie der Beruf, der quasi anspruchsvoller wird, und quasi die Familie hab, und die Verantwortung, die kommt. Ja. Und seit ich das habe, ist einfach irgendwie meine Gesundheit einfach ein bisschen hinten angestellt worden. Hör ich ganz, ganz oft.
Ja.
Deswegen spannend, dass du es auch jetzt ansprichst. Ja.
Dann interessiert mich wahnsinnig wirklich die Vorgeschichte. Also ich bin, ob aus der Familie und da vor allem, wenn man ganz ehrlich ist, Geschwister und Eltern vor allem, ob da irgendwelche Vorerkrankungen mit Herz-Kreislauf oder Krebs kommen. Das ist auch so ein Punkt. Aber das ist ein persönliches Ding von mir. Ich finde einfach Autoimmunerkrankungen unfassbar interessant, was da so abläuft im Körper und was es vor allem für eine chronische Auswirkung auf den Körper hat. Und darum ist mir die Frage auch immer sehr wichtig, ob in die Richtung was besteht.
Ja. Ja. Ärzte sind schon immer lustig, ne? Dass Autoimmunerkrankung ist, da hast du eine Leidenschaft für. Warum nicht?
Ja, du, ich weiß nicht, der eine findet die Vierzimmerwohnung besser als dieses
Ding.
Denke so, allgemein die Immobilien.
Ja, ja.
aber klar, man wird schon auch Freak in seinem Ding.
Ich liebe Klick-Vinyl, so ein anderes Thema von Vermietern.
Frage ich mich, wer bewusst Urologe wird, aber.
Okay. Das fragt man sich innerhalb der Ärzteschaft auch. also nicht nur Urologe, sondern es gibt schon, wobei Urologe geht sogar noch in manchen Punkten, aber es gibt so manch andere, wo man sich denkt, was hat dich dazu getrieben, an dem Tag X zu beschließen, das mache ich. Aber auch andersrum, Gott sei Dank.
Ja,
ja?
Sehr.
Weil wenn keiner Bock hätte, manches zu machen, dann hätten wir halt eine große Blaupause.
Ja.
Absolut.
Was kam bei dir so raus, Marco, in der Familienanalyse? Oder bei der Agentenanalyse, was dich irgendwie interessiert oder Key Takeaway für dich war?
Also das könnten wir jetzt natürlich auch Markus fragen. Also klar, ich glaube, das also mit Kindern ist also überhaupt das ganze Lebensumfeld, dass das bei mir ein High-Performance-Lebensumfeld ist. Ist, glaube ich, klar, dass das rauskam, wo wir auch über Performance gesprochen haben. das ich mir selber aber ganz gut organisieren kann, weil ich einfach Unternehmer bin und nicht einen festen Ablauf habe, wo ich im Büro sein muss und so. Deswegen ist das gut. Und so kamen wir dann am Ende auch auf Testosteronersatztherapie. Das war viel, viel im Gespräch. Ja, und ansonsten die Klassiker, ne? Eigentlich alles vorhanden. Also wie gesagt, der Bauchspeicheldrüsenkrebs bei der Oma. Wahrscheinlich hat man da einiges selber zu beigetragen, aber bei der Uroma Darmkrebs. Dann zwei Herzinfarkte, die wir hatten. Also überall, wo eigentlich klar war, so, wir müssen jetzt überall sehr sauber reingucken und die Dinge managen, und das ist dann auch passiert. Also ja, eigentlich alle Fragen sehr berechtigt. Schlaf, glaube ich, ganz, ganz gut, überraschend gut bei mir, mit genau dem Punkt.
Das wird sich ändern.
Das, ich weiß, ja, richtig, das wird sich jetzt ganz kurzfristig sehr stark ändern, wenn das nächste Kind auf die Welt kommt. Aber die beiden Kinder, das machen wir nicht, dass die beide hoch ins große Bett, sondern das wird dann quasi, wir gehen runter dann, wenn es nachts was gibt, immer noch, obwohl die jetzt 6 Jahre alt sind, per Babyphone. Also ich habe das möglich auch, mein Schlaf ist mir wichtig, und ich möchte das organisieren. Habe das auch jetzt organisiert, ich muss jetzt die beiden Großen, also 2 6-Jährige muss ich covern nachts. Gleichzeitig, ich habe gesagt, die Nummer läuft so, es gibt 93 Zentimeter Matratzen, die landen hier im dritten Zimmer, wo potenziell dann irgendwann mal das Baby, was jetzt kommt, dann, wenn es größer ist, schlafen wird, und diese 3 Matratzen liegen nebeneinander. Das ist typischerweise ausreichend für die 6-jährigen Kinder, die da ihre Strampelattacken und sonst was machen, dass die mich nicht treffen nachts und ich dann quasi einfach weiterschlafen, weil sonst haben die normalerweise keine großen Themen nachts, da muss man vielleicht mal Pipi oder man hat einen Schatten gesehen und Angst, ne, okay, da schlafe ich dann aber 5 Minuten später wieder ein, aber das habe ich mir bewusst so organisiert. Wenn die einfach nach Belieben hochkommen dürften quasi ins Bett, sich dann unter die Decke legen, dann kommt das zweite, dann ist vorbei. Also das so, und das, ja, das, genau, haben wir dann aufgesetzt schon. Ja, ja, du lachst nur, weil das Baby kommt jetzt. Ja, ja, ja. Genau. Ja, cool. Mehr Testo. Ja, einfach. Ja. Genau. So, also wenn das kein Longevity-Fahrplan war, ich weiß nicht, wann genau jetzt welcher Zuhörer hier eingestiegen ist oder das in Summe gehört hat, ich kann nur sagen zu dem Fahrplan, dass man sich den wirklich, das ist Arbeit, das ist echt Arbeit, wir als Longgame arbeiten dran und mit Teilnehmern ja auch schon, diese Arbeit euch auch abzunehmen und das für euch umsetzbar zu machen. Es ist ein echter Kraftakt, wir haben gerade über ganz, ganz viele Dinge gesprochen, aber ja, unfassbar wichtig fürs eigene Leben, das wirklich anzugehen. Vielen Dank, dass du mich begleitest da. Es ist wirklich, fühlt sich extrem, extrem gut an. Genau. Und es gibt natürlich noch, zu dem Fahrplan gehören jetzt noch mehr Sachen, wo wir auch ein bisschen was messen können. Also beim Sport zum Beispiel, die VO2 Max, die Griffkraft und so weiter. Aber da reden wir separat. Ausführlich, wo ich mich schon freue. Sport ist mein Lieblingsthema.
Wie lange hast du jetzt gebraucht, Marco, würdest du sagen, für deine gesamte Reise jetzt auch pre-Markus, um dir das einmal so...
Boah, ja, ja.
Pre-Markus darf man nicht reinrechnen, es verändert den Effekt.
Ja, ja, ja. Nein, also, wie immer. Nein, es ist wirklich, es war wie so ein Ramp-up. Es war auch ein bisschen viel los, einiges im Leben parallel gehabt und dann quasi nicht ganz lang geblieben. Aber ich war bestimmt ein knappes Jahr, habe ich mir immer wieder Themen vorgenommen und sie nicht richtig umgesetzt gekriegt. Also hatte noch nicht das Blutbild, was ich eigentlich brauchte, hatte nicht diese saubere Bestandsaufnahme, bin ein paar Themen mit Bluthochdruck, was ich machen wollte und so, bin ich nicht richtig hinterhergegangen, weil ich vereinzelt zu Einzelthemen bei Ärzten war und dort festgestellt habe, die machen das nicht mit mir. Die gehen jetzt mit mir nicht an, meinen Blutdruck zu senken, irgendwie so, ne? Und dann mit Markus geht das dann logischerweise zügiger. Dann haben wir diese ganze Bestandsaufnahme gemacht, haben einen Fahrplan entwickelt in der Umsetzung, und ich würde mal sagen, so, du die ersten 6 Monate machst du so massiv Meter, wenn du es extrem strukturiert angehst. Also wir haben auch ein Programm aufgesetzt, das bewusst auf 6 Monate erstmal ausgelegt ist und dann quasi weiter in der Betreuung geht. Aber du kannst ja, also in 6 Monaten veränderst du ganz viel, weil du kannst dich quasi erstmal bei den ganzen medizinischen Themen, du hast die Analyse durch, du weißt, wo du stehst, dann kannst du dich einstellen und kannst schon wieder die Auswirkungen dieser Veränderungen in deinen Supplements, in Medikamenten, die du vielleicht nimmst, die kannst du schon wieder messen und gucken, wo du stehst, und in 6 Monaten hast du hoffentlich deinen Lebenswandel, hast dich ja so angepasst, dass du jetzt deinen Sport, deine Ernährung im Griff hast, was wir ja sagen, was schon das Erste ist, also bevor wir jetzt da irgendwas draufwerfen noch, das allererste ist eigentlich die Basis. Wir gucken mal, dass du jetzt bitte so lebst, wie wir dich dauerhaft haben wollen. Sporternährung, ne? Dann gucken wir uns wieder so ein bisschen an, wo du stehst, stellen gleichzeitig dann irgendwann mit Medikamenten ein, keine Ahnung, wenn man Cholesterin oder irgendwie sowas machen muss. Und da bist du nach einem halben Jahr, würde ich sagen, bist du auf einem guten Weg. Aber ich merke schon, ne? Also jetzt bin ich, wie gesagt, weiß nicht, anderthalb dabei und seit so einem guten halben Jahr sehr konsequent, ja, und dann, ich habe es ja jetzt, ne, in unserem Dashboard, das ist ein Traum, also ich fühle mich jetzt gemanagt wie ein Projekt im Business, ja, es ist Wahnsinn, es ist richtig toll vom Gefühl her. Und jetzt merkst du, aber es hört jetzt nicht auf, also ich habe, während wir jetzt hier Fahrplan, habe ich mir schon weiter Notizen gemacht, was noch wieder dann wie kommen muss, und ich habe mir auch in meinem Longevity-Tagebuch sozusagen, habe ich mir für die nächsten Jahre schon geplant, ne? Was muss wann, welche Screenings und welche Dinge muss ich machen, was will ich noch verändern im Leben. Also es ist logischerweise ein Long Game, was wir hier spielen. Ja? Aber genau, ich würde sagen, 6 Monate, da macht man den Biggest, das sehen wir auch bei den Teilnehmern, oder? Also da sind die ersten jetzt ein paar Monate dabei. Da merken wir können in den ersten Monaten,
kannst schon ganz schön stehen machen.
Ja, da kann es richtig was verändern.
Ja. Cool. Ja, prima. Vielen Dank euch beiden für die Aufarbeitung von diesem Thema. Und dann geht's weiter mit Performance in den nächsten Folgen.
Yeah!
Freue mich sehr darauf, das mit euch aufzuarbeiten.